Wer streitet sich hier gerne? Hand hoch, ich will das sehen. Die zweite da oben sind, ja. Matze, ich habe das Gefühl, du bist gemeint. Ah, nicht du, ah, die Kleinen da. Ah, okay, ja. Ja, keiner liebt es, aber er tut es gerne. Ich bin jetzt noch nicht ganz 13 Jahre verheiratet, aber es ist das 13. Jahr läuft. Ich bin stolz drauf. Wir hatten schon genug Zeiten, wo wir uns gestritten haben. Und ich habe immer recht. Und es ist doch so. Sie auch. Und es ist sehr interessant, nachdem wir uns gestritten haben, ich gehe weg und das Erste, was ich tue, ist nicht zu schauen, wo ich falsch liege, sondern ich hatte doch recht. Und die kann einfach nicht verstehen. Was ist ihr Problem? Soll ich ihr die Bibel nochmal von vorne an bis hinten nochmal vorlesen, damit sie versteht, wie falsch sie liegt? Aber witzigerweise macht Tanja gleich, zeige ich ihr das Gleiche. Was ist sein Problem? Hat doch Theologie studiert. Soll er sowas nicht verstehen? Oder ist er einfach nur stur? Und wir haben beide gemerkt, unsere Tochter ist uns hoch zwei. Stur. Schlechthin. Aber ich habe doch recht. Ich habe doch recht. Kapiert sie gar nicht? Ich habe mal eine Debatte gehört zwischen einem Atheist und einem Theologe. Und der Atheist sagte etwas, was mich so angetan hat. Es ist erstaunlich, dass nur der Mensch kann Steine bändigen. Steine, ja? Merkt ihr, es gibt Steine um uns herum? Die gab es nicht irgendwann hier. Aber irgendwelche Menschen haben es geschafft, das hier hinzubringen, damit wir hier drin sitzen können. Dass wir Menschen sind so fähig, Tiere zu bändigen. Also bald kommt Sommer, es wird gegrillt. So mächtig sind wir. Aber wenn es um Menschen kommt, die zu bändigen, ist Arbeit. Meine Tochter hat ein Lieblingsspiel. Nein, und dann macht sie doch. Sie fragt mit Absicht. Nein, und wir beide wiederholen nein. Und dann nimmt sie das. Und dann guckt, was werdet ihr tun? Und ich denke, Mädel, du kannst noch nicht alleine aufs Klo sitzen. Du willst nicht Krieg mit uns haben. Ihr ist wurscht. Sie testet die Grenzen. Kann Gott uns bändigen? Das ist die Frage. Das Herz Gottes. Also wir machen das Buch Jona zu Ende. Und wenn es etwas gibt, was uns bändigen kann, ist zu verstehen, was das Herz Gottes ist und uns zu unterordnen an dem, was ihn bewegt. Und Vers 4 endet mit der Frage, ist es recht, dass du sauer bist oder dass du wütend bist? Also nach diese Frage muss man verstehen. Vielleicht Jona wird jetzt irgendwo hingehen und sich Fragen stellen. Liege ich doch falsch? Weil das ist doch Schöpfer des Universums. Gott ist die Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit neben Gott und an Gott. Nein, Gott ist die Wahrheit. Also wenn er dir die Frage stellt, ist es recht, dass du wütend bist, dann musst du doch reflektieren und dir die Frage stellen, hat er doch recht? Vers 5 sagt uns, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sah, was mit der Stadt geschehen würde. Er geht da draußen zu sitzen, um zu schauen, ob Gott seine Meinung ändert. Ich gebe Gott eine Chance, seine Meinung zu ändern. Nicht die Stadt zu retten, sondern jetzt hat er Zeit, tatsächlich sie zu zerstören. Gott schaut Nineveh mit Freude. Die haben sich umgekehrt. Jona sitzt irgendwo draußen und schaut und denkt, ich hoffe, dass die wiederkehren zu dem, was sie getan haben, damit sie tatsächlich zerstört werden. Prophet Gottes. Vers 5 fängt an schon mit der Frage, was ist denn das Problem mit Jona? Jeremia, der Jahre nach Jona kam, musste prophezeien, was in Südisrael passieren wird. Das ist Juda. Nordisrael ist schon längst zerstört worden. Und dann sind sie im Süden. Und ein Satz sagt er, und das ist Jeremia 9 bis 10, es ist trügerisch, ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also, es heißt nicht, wenn es von Herz und Niere hier gesprochen wird, es heißt nicht, er schaut wie ein Arzt, ob wir Probleme in unseren Organen haben. Das Herz war das Zentrum des Gedankens und Wille. In unserer Zeit, womit denkt man? Das war eine Frage, damit keiner schläft. Womit denkt man? Das Gehirn. Im Alten Testament, man denkt mit dem Herz. Und das ist nicht das Organ, was hier gemeint wird. Für uns ist es so viel mit Emotionen verbunden. Das Herz ist viel mit Emotionen verbunden, aber das Herz ist mehr mit Verstand und Wille. Da, wo ich mich entscheide fürs Leben. Deswegen, wenn wir von dem Herz Gottes hören, das Erste, was wir denken, ist, was ist das Richtige? Was denkt er? Was ist seine Weisheit? Wie entscheidet er sich? Was ist seine Wille? Und Gott sagt, ich erforsche das Herz des Menschen, das, was ihn bewegt. Und die Nieren, das ist, wo die Emotionen zu finden sind. Sagt man immer, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl? Es ist nicht nur, wenn du Schlechtes gegessen hast, aber manchmal, wenn man Angst hat, hat man so ein schlechtes Bauchgefühl. Und so ist es gedacht, auch die Emotionen. Gott überprüft sie. Aber was mich erstaunt ist, das Herz ist trügerig. Im Umgangssprache würde man sagen, und ich bitte um Verzeihung, wenn ich das sage, mein Herz verarscht mich. Es spielt Spiele mit mir und sogar unheilbar. Und Jona hilft uns zu verstehen, was das heißt, weil Jona 1, Vers 9 steht, und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Der jetzt Gott die Chance gibt, sich umzukehren. Der jetzt sitzt und denkt, es ist Zeit, dass Gott versteht, wie er falsch liegt. So sagt ihm sein Herz. Aber es gibt gute Nachricht. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Die Frage steht und bleibt, kann Gott uns Menschen bändigen? Nächste Folie. Genitiv macht mich manchmal fertig, weil ich wusste nicht, ist das Jona, Jonas Lektion oder ist das jemand, der Jonas heißt? Hansi, das ist grammatisch richtig, ne?
Wenn es der Jonas wäre, mit Genitiv käme noch ein Apostroph dahinter, dann kannst du es erkennen, ob es der Jonas ursprünglich ist.
Also ich hätte ein Dings da oben gemacht haben müssen. Okay. Mich bändigst du auch nicht. Ich mache, was ich will. Ich bin 38 Jahre alt, du wirst mein Leben nicht schwer machen. Nee. Gar kein. Auf gar keinen Fall. Vers 6 steht: Da bestellte der Herr Gott ein Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, um die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Kann Gott uns bändigen? Der Text war aber sehr groß, ne? Leider muss ich diesen Text zusammenhalten, weil es gibt so viel, was da zusammensteht. Deswegen muss ich in diesem kleinen Folie da drin tun. Und das Erste ist, wie ist Gott? Und die Frage, wie zeigt sich Jonas Herz weiter? Zuerst, Jona hat etwas gebaut, was fast alle Juden kennen. Das ist eine Hütte, die bei dem Laubhüttenfest bauen müssten, etwas klein, wo man ein Dach von Zweigen mit Blättern drauf tut, etwas, was schnell verdirbt. Es heißt nur, kurz ist es da und dann weg, nicht etwas, was lange bleibt. Aber dort, wo er war, ist sehr heiß, sehr, sehr heiß. Was ist dann die Lösung? Gott bittet ihm eine Lösung. Ich schenke dir etwas, was dein Leben gemütlich machen wird. Aber im Hebräischen ist auch ein Wortspiel. Ich schenke dir etwas, was dich von deiner Bosheit retten wird. Aber gleichzeitig, was macht er dann? Ich schicke dir einen Wurm, der dein Leben zur Hölle machen wird. Aber das ist nicht alles, es ist schon sehr heiß. Ich schicke dir noch einen Wind, der die Hitze noch heißer macht. Bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, es reicht mir. Ich will lieber sterben. Die Sachen, die Gott schickt, irgendwie kennen die Juden sehr gut. Hosea benutzt es auch, um Israel zu sagen, so kommt das Gericht. Es wird ein Wind geschickt, der mit Hitze kommt. Das Gleiche macht Ezekiel Jahre nach Jona. Genauso auch Jeremia, um Süd-Israel zu sagen, Gott bringt das Gericht. Also was wir merken jetzt gerade, ist die beiden Seiten von Gott. der Gott, der gnädig ist, aber gleichzeitig der Gott, der auch gerecht ist und richtet. Und Jona kommt nicht klar. Er kommt einfach nicht klar mit, wie Gott ist. Weil am Anfang, er freut sich so sehr. Seine Laune, super. Endlich, mein Leben rockt. Ich kann hier chillen und schauen, wie Nineveh kaputt geht. Gott muss doch auf meiner Seite sein, ne? Am nächsten Tag, ich will sterben. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Aber jetzt kommt der Punkt, wo man vergleicht. Wo hat er vorher gesagt, er wird lieber sterben? Zuerst im Vers 3, wo er merkt, Gott wird gnädig mit den Leuten in Nineveh. Dann sagt er, ich will lieber sterben. Und wo will er noch mal sterben? Wo seine Lieblingspflanze geht kaputt. Deswegen habe ich mich entschieden, ich und Pflanze haben nichts gemeinsam zu tun und ich werde nie im Garten arbeiten, weil es führt zu solchen Gedanken. Also das war ein schlechter Scherz für die Leute, die im Garten gerne arbeiten. Ich muss meine Witze revidieren. Ist das nicht komisch, was er hier tut? Er ist sauer, dass Leute werden nicht zerstört zu dem Punkt, wo er sterben möchte. Und jetzt wird er sauer, dass seine Lieblingspflanze kaputt gegangen ist. Das, was sein Leben gemütlich macht, ist weg. Und er wird sauer. Und er kommt nicht klar. Wie kann Gott so willkürlich sein? Er zerstört meine Feinde nicht, aber das, was mir einfach Gemütlichkeit gibt, macht er kaputt. Gott in einem Schublade zu stecken, ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Besonders, wenn meine Lieblingsmannschaft spielt. Lass die doch gewinnen, als ob die anderen das Recht nicht haben zu gewinnen. Oder wenn ich Lotto spiele, ich spiele keine Lotto, das ist nur ein Beispiel. Weil Glücksspiele, habe ich gemerkt, sie bringen nichts. Gott, bitte. Oder wenn Diebe unterwegs sind, die beten auch. Lass uns erfolgreich sein, Gott. Wir gehen dahin, klauen, aber lass uns erfolgreich sein. Beten nicht auch Soldaten, wenn sie im Krieg gehen? Jeder will etwas von Gott. Jeder. Aber wer ist bereit, mit ihm zu ringen? Keiner. Aber ist es nicht gut, dass er mit uns ringt? Ist es nicht Hoffnung, dass er mit uns ringt? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Er erforscht meine Gedanken, meine Wille, meine Emotionen und er prüft alles. Seine Absicht ist nicht, mich zu zerstören, weil die Situation hier von Jona ist glücklich, wenn Menschen zerstört werden. Wenn Gott das mit ihm macht, es ist nicht der Absicht, ihn zu zerstören. Jona, erkennst du, du hast ein Problem. Die nächste Folie. Stellt euch vor, es gibt ein Dings da oben nach dem S. Endet das? Endet die Lektion? Fragezeichen. Und Gott sprach zu Jona. Die nächste Folie. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rinnizus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: du bist betrübt wegen des Rinnitzus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Dieser letzte Satz würde ich denken, wir alle würden sagen, ja, Jona. Eine Pflanze im Vergleich zu 120.000 Menschen und eine Menge Vieh. Wirklich, ist das dein Ernst? Aber merkt ihr, die Frage endet und es wird nicht gelöst. Es endet einfach so. Hat Jona verstanden, ist jetzt die Frage. Vielleicht wissen wir im Jenseits. Manche Autoren argumentieren, diese Geschichte konnte nur geschrieben werden von Jona. Wieso sollen die Leute wissen, was da passiert ist? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er verstanden hat, ist schon da. Aber das Buch Jona ist ein Vorwurf gegen Israel. Also es ist die Frage für Israel, habt ihr verstanden? Und Paulus sagt, das Alte Testament ist da für uns, damit wir auch von den Beispielen lernen können. Und die Frage für uns ist, habt ihr verstanden? Jona hat sich einen Gott gewünscht, der so parteiisch war wie er. Ich lese euch einfach das vor. Er sehnte sich nach einem Gott, der teilweise so ist wie er selbst, statt nach einem Gott, der gnädig und barmherzig ist und auf die Schreie der ganzen Schöpfung eingeht. Er wollte seinen eigenen persönlichen Gott und nicht den Gott, der Himmel und Erde und das Meer und das trockene Land geschaffen hat. Vorher, was sagte er? Ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Gott, der Himmel und das trockene Land geschaffen hat. Dieser Satz hat nichts mit seinem Leben zu tun. Er sagt es nur. Gott passt nicht nach dem, was Jona sich wünscht. Das Herz Gottes ist nicht das Herz von Jona. Wie zeigt sich das? Seine Passion und sein Wut wacht, wenn es nicht läuft, wie er will. Wenn sein Komfort weg ist. Sein erster Komfort, die Assyrer müssen sterben. Dann hat Israel keine Feinde im Norden. Die müssen weg. Dann ist er beruhigt. Sein zweiter Komfort, es soll mir gemütlich gehen, während ich warte, dass Gott sie zerstört. Und dann kommt dieser Gott, der komplett anders ist. Komplett anders ist. Der nicht entspricht, was Jona will. Und er kommt nicht klar mit ihm. Aber wenn Gott diese Frage stellt, diese letzte Frage, es gibt eine gewisse Vermutung. Jona, bist du doch nicht in der Lage zu verstehen. Sollst du mein Herz nicht verstehen? Anders gesagt, du bist doch in der Lage, mich zu verstehen. Wieso tust du es nicht? Felix, du bist doch in der Lage, mein Herz zu kennen und zu verstehen. Wieso tust du es nicht? Die nächste Folie. Zusammengefasst ist die Frage, was ist die größte Offenbarung, die Gott uns gegeben hat über sich selbst? Das ist Jesus Christus. Und er offenbart uns das Herz Gottes komplett. Im Alten Testament, nächster, schreibt Ezekiel, wo Gott sagt, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Was bringt es mir mehr Freude? Die beiden Seiten von Gott ändern sich nicht. Der Gnädige und auch der Gerechte. Aber was bringt ihm mehr Freude? Jesus sagt in Johannes 3 zu Nikodemus, ein unserer Lieblingsbibelversen, alle Christen weltweit, wenn nicht die Historie des Christentums. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Gott wird doch richten. Aber er bringt Hoffnung, damit er uns nicht richten muss. Können wir in seinem Herz teilen? In seinem Mitleid teilen, was er für uns Menschen hat. Jesus erzählt uns weiter, weil das ist die Frage für Jona. Du gehörst zu meinem Volk, hast du nicht mein Herz? Was sagt uns Jesus? Die nächste Folie bitte. In Johannes 15, 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr wisst das, was ich tue. Ich habe euch alles erklärt. Ihr kennt das Herz Gottes. Wir haben schon Johannes 3, 16 bis 18 gelesen. Ein paar Texte vorher, die nächste Folie, sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Genauso wie bei Jona, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, der das Himmel und das trockene Land und das Wasser geschaffen hat. Jesus sagt, zeig mir durch Taten und nicht Worte. Nicht wie Jona, sondern lass es wirklich sein. Und wie sieht das aus? Das Letzte. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Zusammengefasst, das Reich Gottes ist hier. Das Fundament ist da. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Allen Völkern. Macht sie zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst die nur eine Loyalität haben, ich als Herr. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Lasst die meine echten Nachfolger sein. Nicht wie Jona, der sich ein gewisser Gott sich wünscht, sondern die, die werden, wie Gott es sich wünscht. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das erfährt Jona bis zum Ende seiner Geschichte. Der Gott, der sich bemüht, Jona zu verändern. Der bei uns ist. ¿82 Millionen Menschen in Deutschland gibt es? 83,6. Okay, wer hat diese neuen Leute reingelassen? Und es werden noch mehr geboren. Noch mehr. Und es freut sich Gott, dass es Menschen auf der Erde gibt. Seid fruchtbar, mehret euch. Menschen sind von Gott gewollt, egal welche. Die ich mag und die ich nicht mag, die sind gewollt. Und sollte es ihm nicht jammern, dass die verloren gehen. Aber er macht eine Appelle an uns. Seine. Sollt ihr mein Herz nicht kennen und mein Leid teilen? Das ist eine Frage für mich. Seitdem ich ein Kind habe, fange ich an zu denken, ich hoffe, mein Kind kriegt einen guten Jugendpastor. Ich will, dass die lebt. In Ewigkeit. Was auch die meisten Johannes, die auf dem Spielplatz spielen. Oder die Alice, die auf dem Fußballspiel spielen. Sollen sie nicht leben? Geht zurück zu Johannes 3,16. Unser Lieblingstext aller Zeit. Sollen sie nicht wissen? Sollen sie nicht leben? Das ist die Frage, die Gott ständig stellt, Tag und Nacht. Und ehrlich gesagt, die westliche Kultur, wir gemeinsam als Gemeinde, wie wir gesungen haben am Anfang, irgendwie verbocken wir. Es ist uns doch gemütlich. Betonung auf uns. Ich freue mich heute Nachmittag, eine Tasse Tee und das Spiel von Arsenal zu gucken, mit der Hoffnung, dass Arsenal gewinnt. Aber das geschieht anderthalb Stunden, zwei Stunden ist vorbei. Was ist mit Ali? Was ist mit Johannes? Nehme ich Zeit dafür zu beten, andere zu ermutigen, Gott besser kennenzulernen, damit sie fähig sind, das weiterzugeben. Was ist mit euren Enkelkindern, die Opas sind? Was trage ich bei, dass die nächste Generation in der Lage ist, eure Enkelkinder zu erreichen? Was ist mit unseren Kindern? Der Luan. Ich mag den. Wer ist da für ihn? Es ist unsere Aufgabe. Wir sind sein Volk. Lass uns das nie vergessen. Nie vergessen. Er hat uns berufen, um ihn zu vertreten, damit Menschen Leben finden werden und nicht damit es uns gemütlich geht auf dieser Erde. Gott segne uns und bändige uns und gebrauche uns. Amen.